Inforadio Abseits.
Hertha BSC ist nicht der erfolgreichste Fußballverein in Deutschland, aber einer der ältesten und auch einer der unterhaltsamsten.
Ich wünsche euch nur das Allerbeste.
Hertha BSC hat es geschafft, rettet sich!
In führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
Das war ein Moment, wo ich Gänsehaut bekommen habe.
Das 1:0 gegen AC Mailand!
Dass zumindest der Aufstieg käuflich ist.
Das ist Hertha.
Das Geld ist weg. Ja, Geld ist weg.
Manchmal ein wenig verrückt, manchmal fantastisch.
Wir sind Simon Wenzel
und Jakob Rüger.
Gemeinsam blicken wir auf die wichtigsten Abschnitte in Herthas Vereinsgeschichte. Das ist der dritte und letzte Teil unserer Miniserie.
Mitte der 90er Jahre herrscht im deutschen Fußball Goldgräberstimmung.
Die Stadien sind voll, die Gehälter steigen und mit der Bravo Sport und dem Fernsehformat RAN ist die Bundesliga endgültig Teil der Popkultur.
Ja, und das bedeutet viel Geld. Die Ligaeinnahmen aus der TV-Vermarktung steigen innerhalb von 10 Jahren von 45 auf 330 Millionen D-Mark. Es ist ein nie dagewesener Boom.
Hertha steckt aber immer noch in Liga 2 fest.
Und der Verein ist 1996 in einem, naja, sagen wir mal, verbesserungswürdigen Zustand.
So beschreibt es zumindest Dieter Hoeneß, der damals als Vizepräsident zur alten Dame kommt.
Bei meiner ersten Präsidiumssitzung, zunächst habe ich die Geschäftsstelle nicht gefunden, weil der Taxifahrer nicht wusste, wo sie ist. Da war ein Klingelschild Hertha BSC und da war im ersten Stock so ein Dreizimmer-Büro oder Wohnung oder was auch immer. Das war die Geschäftsstelle von Hertha BSC. Am Eingang stand die Frau Wusso, die war Empfangsdame, die war Fanshop-Mitarbeiterin, da hingen ein paar Wimpel rum. Ja, und eben auch der Ticketverkauf. Ich habe das damals gesagt, jeder Drittligist in Baden-Württemberg hatte bessere Infrastruktur, bessere Strukturen als Hertha BSC damals. Das war wirklich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
Auch wenn es nicht so klingt, zu dieser Zeit hat Hertha erstmals seit langem wieder Kohle. Dank der UFA.
Die UFA ist eigentlich ein Film- und Fernsehunternehmen. In den 90er Jahren steigt sie aber auch in den Sportrechtemarkt ein und will am Boom der Bundesliga mitverdienen.
Bei Hertha investiert die UFA auch. 1994 rettet sie den Verein vor dem Lizenzentzug mit einem Darlehen von rund 4,5 Millionen D-Mark.
Ja, allerdings nicht aus Nächstenliebe. Es ist ein Knebelvertrag, auf den sich die Hertha eingelassen hat. Das erkennt auch Dieter Hoeneß 2 Jahre später nach seinem Amtsantritt.
Es war definitiv so, dass die UFA damals gesagt hatte, wir geben Geld, aber wir wollen die Kontrolle haben über das, was dort passiert. Der Aufsichtsrat war schon so ausgerichtet, dass die UFA die Kontrolle hat über den Verein. Und das hat sich natürlich auch wiedergespiegelt in der vertraglichen Vereinbarung. Also die UFA hatte damals 40% der Erlöse, die aus den Vermarktungsrechten entstanden sind, sind der UFA zugeflossen.
Unglaublich, das muss man sich mal vorstellen. 40% der Einnahmen und das über Jahre. Der Deal geht bis in die 2000er.
Für die UFA zahlt sich das aber nur aus, wenn Hertha erfolgreich wird. Also gibt es 6 Millionen D-Mark für Transfers.
Davon wird unter anderem das Sturmduo Axel Kruse und Michael Preetz verpflichtet und das funktioniert. Die beiden Kumpels treffen und Hertha liegt 1997 auf Kurs Bundesliga-Aufstieg.
Im April kommt der erste FC Kaiserslautern zum Spitzenspiel ins Olympiastadion. Dieter Hoeneß ist inzwischen Manager und kündigt 50.000 Zuschauer an.
Aber es werden sogar noch mehr.
Irgendwann kam der Herr Schließer, das war der Stadionverwalter. Was sollen wir machen? Da stehen noch mindestens 10.000, 15.000 Leute vor der Tür. Ich habe gesagt, ja, aufmachen. Die waren gar nicht vorbereitet. Ja, aufmachen, aufmachen. Und dann stehe ich da oben und sehe, wie ein Block nach dem anderen voll ist und dann 75.000 Zuschauer plötzlich da sind.
Das kommt auch auf dem Rasen an bei Kapitän Axel Kruse.
So nach 10 Minuten habe ich dann ins Weite rund geguckt, vielleicht eine Viertelstunde, mit einmal gesehen, hey, das ist herzbrechend voll, da ist ja kein Platz mehr frei. Ich habe dann nach 20 Minuten das 1-0 gemacht und das war so besonders, so wunderschön, die Atmosphäre. Also und da wussten wir, der Zug fährt und der ist auch nicht mehr anzuhalten.
Das ist er wirklich nicht mehr. Einen Monat später ist der Aufstieg perfekt und wird am Flughafen Tegel gefeiert.
Hurra, hurra, wir sind die Aufstiegskolonne, wir sind wieder da.
Und damit ist die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende. Manager Hoeneß und Trainer Jürgen Röber bauen innerhalb von 2 Jahren ein Bundesliga-Spitzenteam auf.
Angeführt von Zaubermaus Darius Wosch und Dauerläufer Pal Dardai stürmt Hertha 1999 auf Platz 3 und damit in die Champions League. It's my
life now. Es kommen neue Stars. Sebastian Deisler, Ali Dai, Marco Rehmer. Die Devise zu dieser Zeit, Think Big.
Passend zu den Gegnern in der Champions League. Galatasaray Istanbul, FC Chelsea und der AC Mailand.
Und ziemlich überraschend hält die alte Dame tatsächlich mit.
Die große Chance für Darius Wosch. Behält er die Nerven? Er behält die Nerven. Das ist das 1:0. Das 1:0 gegen den AC Mailand.
Die offizielle Spielzeit ist längst abgelaufen. Bitte pfeif ab. Maldini. Das Spiel ist aus. Hertha gewinnt gegen den AC Mailand. Ich glaub's nicht.
Hertha erreicht sogar die Zwischenrunde und trifft dort auf den FC Barcelona.
Damals wie heute eine Weltauswahl.
Ja, das Problem ist nur, als die ins Olympiastadion kommt, sind die Stars wie Luis Figo nicht zu sehen. Und zwar wirklich nicht, denn ein dichter Nebel hat sich in die riesige Berliner Betonschüssel gelegt.
Schon zur Halbzeit strömen die frustrierten Fans wieder aus dem Stadion.
Sie sehen nicht viel. Es ist viel zu neblig.
Und jetzt?
Fahr nach Hause. Legen wir ins Bett.
Man kann leider nicht sehen. Gar nichts.
Ich nicht.
60, 80 Mark in den Arsch.
Und jetzt?
Ja, jetzt gehen wir nach Hause und gucken es uns am Fernseher und da sieht man wohl auch nichts.
Da sieht man auch nichts.
Die Tore haben wir beide nicht gesehen, weil das erste Tor war erst auf der Innenseite, da haben wir nicht gesehen und dann sind wir rausmarschiert, haben wir unser Tor auch nicht gesehen. Ja. Auf unserer Seite waren wir ungefähr. Naja.
Gerüchten zufolge endet das Spiel übrigens 1:1.
Oh Mann, was für ein bitterer Abend für die Fans. Erst recht ja, weil die Champions League ein einmaliges Erlebnis bleibt.
Dabei hat Hertha auch in den Folgejahren weiter tolle Spieler. Marcelinho, Alex Alves, Yildiray Başkürk, Stefan Beinlich.
Anfang der 2000er ist so ein bisschen die Zeit der Träumer in dem.
Im Hintergrund haben die Verantwortlichen allerdings mit den Altlasten zu kämpfen.
Ja, die UEFA gibt längst keine Finanzhilfen mehr. Im Gegenteil, sie kassiert ordentlich ab. Dieter Hoeneß hat den Investor zwar runtergehandelt, sodass Hertha nur noch 20% statt 40% der Einnahmen abgeben muss. Aber auch das ist eine Menge Geld.
Ich glaube, bis 2009, solange ich es beurteilen kann, hat die UEFA da sicherlich zwischen 70, 80, 90 Millionen erlösen können. Und ich meine nicht, dass es D-Mark waren, sondern dann am Ende Euro. Umgekehrt muss man ganz klar sagen, das muss man immer wieder wiederholen, möglicherweise hätte es die Hertha nicht mehr gegeben, wenn die UEFA damals nicht eingestiegen wäre.
Ja, aber trotzdem muss der Verein auch noch weiter investieren. Denn wir erinnern uns ja, keine 5 Jahre zuvor war die Geschäftsstelle noch eine Dreizimmerwohnung.
Damals ist dann das Amateurstadion gebaut worden, das Internat, natürlich auch die Geschäftsstelle ausgebaut worden, die ganzen Facilities für die Profis. Es musste in die Strukturen investiert werden, eben auch Personal geholt werden, das natürlich auch möglichst kompetent sein sollte. Und dann kam gleichzeitig noch die Kirchkrise zusammen. Das sind 3 Faktoren, die natürlich eine enorme Belastung bedeutet haben, das dazu geführt hat, dass wir so eine Bugwelle von 40, 50 Millionen Verbindlichkeiten vor uns hergeschoben haben.
Sportlich ist Hertha immerhin jahrelang Dauergast im UEFA Cup. Ab 2003 allerdings nur noch mit mäßigem Erfolg und auch in der Liga zeigt der Trend wieder nach unten.
Bis im Sommer 2007 ein unbekannter Schweizer als neuer Trainer vorgestellt wird, Lucien Favre.
Ich muss sagen, es war immer ein Verein, der mich fasziniert hat. Das ist die Hauptstadt, Stadion mit Geschichte, Stadt mit Geschichte. Ich weiß nicht warum, aber dieser Verein hat immer mir sehr, sehr interessiert.
Ich mag ja dieses Schweizerdeutsch, wirkt immer so total sympathisch.
Ja, und sympathisch ist er ja auch wirklich, dieser Lucien Favre. Dazu unbestritten ein Fußballfachmann, aber auch ganz schön kompliziert.
Ja, davon kann auch Dieter Hoeneß einige Lieder singen. Am Morgen nach Favres ersten Pflichtspiel, einem knappen Erstrundensieg im Pokal, klingelt Hoeneß Handy.
Dann ruft mein Bruder an. Morgens um 7:30 und sagt, sag mal, was ist bei euch los? Und da habe ich nur zu ihm gesagt, wieso, was ist bei euch los? Ihr habt gerade in Burghausen im Elfmeterschießen mit Ach und Krach gewonnen. Was erzählst du mir denn über uns? Und dann sagt er, nein, aber dein Trainer will hinschmeißen. Sag ich, wie? Ja, sag ich, ja, woher weißt du das? Ja, der hat den Ottmar Hitzfeld im Mannschaftsbus angerufen auf dem Rückweg von Burghausen. Das war 5 Wochen nach dem Einstieg.
Er kann ihn dann doch nochmal vom Bleiben überzeugen.
Zum Glück, denn in Favres zweiter Saison wird Hertha zu einem Spitzenteam. Mit dem wilden Sturmduo Voronin und Pantelic eilt die alte Dame von Sieg zu Sieg.
Gewinnt Hertha BSC, ist neuer Tabellenführer.
Die Meisterschaft.
Tor, Tor in Berlin. 1:0 für Hertha BSC, Voronin. Möglichkeit, ein Tor! Tor, Pantelic! Und der Ball ist drin, das gibt's doch gar nicht!
In dieser Zeit erfasst das Hertha-Fieber sogar den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit.
Bekennender Hertha-Fan, muss man dazu sagen.
Ja, und als solcher stellt er sogar schon eine Meisterfeier auf dem Balkon des Roten Rathauses in Aussicht.
Der direkte Zugang zu dem großen Balkon geht über mein Zimmer und das räume ich dann. Aber wir haben auch da noch einen Balkon. Also hier gibt's Balkone ohne Ende und es wird eine Riesenfeier werden.
Der Balkon wird schlussendlich nicht gebraucht.
An den letzten beiden Spieltagen verspielt Hertha die Chance auf die Meisterschaft und sogar noch die lukrative Champions League Qualifikation.
Das ist Hertha. Manchmal ein wenig verrückt, manchmal fantastisch.
Ganz gut zusammengefasst und auch immer für Schlagzeilen gut. Manager Dieter Hoeneß hat seinen Abgang eigentlich für den Sommer 2010 angekündigt, dann ist plötzlich sogar ein Jahr früher Schluss.
Ja, denn zwischen Hoeneß und dem neuen Präsidenten Werner Gegenbauer passt es nicht mehr.
Sein Nachfolger wird ein alter Bekannter, Ex-Stürmer Michael Preetz. Seit seinem Karriereende bereits Assistent von Hoeneß.
Und Preetz hat einen ziemlich schwierigen Start. Die teuren Stars wie Simonic und Pantelic muss er aus Geldnot abgeben.
Die ersten 6 Bundesligaspiele gehen alle verloren. Also wird Trainer Lucien Favre beurlaubt.
Ja, und normalerweise hört man dann erstmal nichts mehr vom Trainer. Anders Favre. Er gibt eine eigene Pressekonferenz und rechnet mit Hertha ab.
Von Anfang an, als ich in Berlin gekommen bin, habe ich zu viele Kompromisse gemacht. Kompromisse sind Fehler. Du kannst nicht eine Mannschaft mit Ideen von XXXXX richtig aufbauen. Das war eine Frage von Zeit, dass ich gegen eine Mauer fahre.
Gegen die Mauer oder die Wand fährt dann auch der Club. Hertha steigt wieder einmal ab. Die alte Dame wird erstmal zur Fahrstuhlmannschaft.
Fast ein Jahrzehnt gibt es wenig Grund zur Begeisterung rund um Hertha BSC.
Nur einer erwärmt das Fanherz, Pal Dardai.
Das stimmt. 4,5 Jahre am Stück ist er Cheftrainer und macht das solide, qualifiziert sich sogar einmal für den Europapokal.
Eigentlich, ich öffne selten mein Herz. Meine Frau Monika hat das geschafft und die alte Dame Hertha BSC auch geschafft hat.
Das ist ein Geschenk von den Lebern, hier arbeiten zu dürfen.
Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich ein Berliner, ein Herthaner und da habe ich ein Blaublut.
2019 ist Dardais Fußball aber nicht mehr attraktiv genug. Hertha will mal wieder mehr.
Und es kommt mehr. Mehr Geld.
Diese Nachricht haut rein. Mit 125 Millionen Euro will Lars Windhorst bei Hertha einsteigen. Wer ist der Mann?
Lars Windhorst, ein Großinvestor mit Hang zu riskanten Geschäften, steigt mit seinem Unternehmen Tenor bei Hertha ein.
Und er geht all in. Für rund 65% der Anteile an Herthas ausgegliederter Profiabteilung zahlt Windhorst in den nächsten 2 Jahren stolze 375 Millionen Euro.
Klar, dass dieser Investor hohe Ziele hat.
Ob das 5 Jahre dauert oder 7 Jahre oder 3 Jahre und ob das 225 Millionen kostet oder 500 Millionen kostet, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
Und dann holt Lars Windhorst auch noch Jürgen Klinsmann dazu, erst als Aufsichtsrat, dann als Trainer.
Jetzt wird richtig groß gedacht. Animiert vom ehemaligen Bundestrainer geht Manager Michael Preetz auf Shoppingtour. Im Januar 2020 gibt Hertha 80 Millionen Euro für Neuzugänge aus. So viel wie kein anderer Verein in Europa.
Das Projekt scheitert aber krachend. Jürgen Klinsmann ist genauso schnell weg, wie er gekommen ist.
Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Und ja, ich hoffe auf bald in Berlin. Tschüss.
Und Hertha spielt trotz der teuren Stars nur gegen den Abstieg.
Das ändert sich auch erstmal nicht, 2 Jahre lang.
Die Trainer kommen und gehen. Zwischendurch ist sogar Pal Dardai wieder da.
Ja, aber nicht nur die Trainer werden gewechselt, auch der Manager für Vereinslegende Michael Preetz ist 2021 Schluss.
Er wird ersetzt durch Freddy Bobic und der muss ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt im Sport1 Doppelpass ernüchtert feststellen:
Das Geld haben wir nicht irgendwo gebunkert. Ja?
Geld ist schon weg.
Das Geld ist weg, ja, Geld ist weg.
Unvorstellbar, aber wahr. Hertha hat 375 Millionen Euro innerhalb von nicht einmal 3 Jahren verbrannt.
Und spielt in der Saison 21/22 trotzdem wieder gegen den Abstieg. Erst in der Relegation gegen den Hamburger SV gelingt die Rettung.
Jetzt fliegt der Ball mit links geschlagen, ein Kopfball, Tor für Hertha BSC, Boyata köpft den Ball ins Tor.
Plattmann macht's direkt, Tor! Tor! Marvin Plattner,
Gott, ein ganz krummes Ding, oben links rein.
Der Last-Minute-Klassenerhalt ist auch das Ende der Amtszeit von Präsident Werner Gegenbauer. Nach 14 Jahren tritt er zurück.
Als sein Nachfolger wählen die Hertha-Mitglieder erstmals einen ehemaligen Chef der Ultraszene an die Vereinsspitze. Eine kleine Revolution.
Und es gibt 5 Ja-Stimmen für Kai Bernstein mit 1600.
Wirklich ein besonderer Moment. Kai Bernstein als neuer Präsident, Fredi Bobic als sportlicher Chef. Wir sind mittendrin im nächsten spannenden Umbruch bei der alten Dame.
Und wenn wir auf dieser Reise durch die Geschichte von Hertha BSC eines gelernt haben, dann, dass hier immer alles passieren kann. Im Negativen, aber auch im Positiven.
Das war's mit unserer dreiteiligen Serie. Alle Folgen gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek.
Tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio Podcast.